Inkarnation Manus wurde der Herr der Nachkomme der Manu-Dynastie und regierte die schurkischen Könige, indem er sie mit seiner mächtigen Feuerradwaffe unterwarf. Seine Herrschaft war in jeder Hinsicht unumschränkt und wurde durch seinen glorreichen Ruhm gekennzeichnet, der über die drei Lokas bis zum höchsten Planetensystem im Universum, Satyaloka, verbreitet wurde. Erläuterung. Wir haben die Inkarnation Manus bereits im ersten Kanto besprochen. An einem Tag Brahmas treten 14 Manus ins Dasein, die sich einer nach dem anderen abwechseln. Auf diese Weise gibt es 420 Manus in einem Monat und 5040 Manus in einem Jahr Brahmas. Brahma lebte 100 Jahre nach seiner Zeitrechnung. Folglich erscheinen während seines ganzen Lebens 504.000 Manus. Es gibt unzählige Brahmas und sie alle leben nur während eines Atemzuges Mahavishnu. Wir können uns also vorstellen, wie die Inkarnationen des höchsten Herrn in den materiellen Welten wirken, die nur ein Viertel der gesamten Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes ausmachen. Die Manvantara-Inkarnation strafte alle schurkischen Herrscher der verschiedenen Planeten mit so viel Macht, wie sie der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, besitzt, der die Schurken mit seiner Feuerradwaffe bestraft. Die Manvantara-Inkarnationen verbreiten die transzendentale Herrlichkeit des Herrn. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasadine Nirvishesha Shunyavadi Paskasyadi Satavine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare
Wir lesen noch einmal den Text. Als die Inkarnation Manus wurde der Herr der Nachkomme der Manu-Dynastie und regierte die schurkischen Könige, indem er sie mit seiner mächtigen Feuerwaffe unterwarf. Seine Herrschaft war in jeder Hinsicht unumschränkt und wurde durch seinen glorreichen Ruhm gekennzeichnet, der über die drei Lokas bis zum höchsten Planetensystem im Universum Satyaloka verbreitet wurde. Purnamasi, can I speak like this or should I, do I have to speak louder? Loud enough? Good. So, in diesem Text wird von zwei Arten von Lebewesen gesprochen, die jeweils völlig andere Lebenserwartungen oder Lebensdauern haben. Es wird einerseits vom Brahma gesprochen, der für uns eine unvorstellbar lange Zeit lebt. Und dann wurde von Manus gesprochen, das heißt, bevollmächtigten Persönlichkeiten oder Inkarnationen, die eben nicht so lange leben. Sie haben eine relativ kurze Erwartung, also relativ kurze Lebenserwartung. Wir haben gehört, dass an einem Tage Brahmas, 14 Manus. Leben. Und zwar leben sie hintereinander. Der eine Manu lebt, stirbt dann, dann tritt der nächste Manu ins Dasein, lebt und stirbt. Wieder der nächste Manu. Ihr müsst euch das, oder ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie, sagen wir mal, Brahma ist wie ein Präsident und die Manus, die verschiedene Ämter aufnehmen in der Regierung oder dem Management des Universums, sind wie verschiedene Beamte, die in dem Präsidenten untergeordneten Büros ihre Aktivitäten ausführen. Ein Präsident kann bis zu 8 Jahren, in Amerika zumindest, an der Regierung bleiben, während die Beamte nur kurze Amtsperioden haben, in manchen Ämtern, wo sie nach relativ kurzer Zeit wieder entlassen werden. Es gibt so ein Rotationssystem, zum Beispiel ist das bei Konsuln, bei manchen Konsuln, 2 Jahre, so lange halten sie sich irgendwo auf. So an einem Tage Brahmas, der nun sehr, 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 sehr lange amtiert, gibt es 14 sich abwechselnde Manus, die also rotieren. Der eine wird geboren, nimmt seine Amtszeit schnell wahr, stirbt dann, woraufhin der andere die Amtszeit antritt und stirbt. Nicht? Und so lebt Brahma in einer selbst für die Manus unvorstellbaren langen Lebenserwartung. Wir haben im Srimad Bhagavatam eine interessante Geschichte, die erstaunlicherweise auch von Physikern, modernen Physikern, mit großem Interesse und großer Faszination wahrgenommen wird. Eine Geschichte, die sehr illustrativ die Relativität der Zeit und der einzelnen Lebensdauern zeigt. Und zwar finden wir in dieser Geschichte einen König namens Kukutmi, der seine Tochter Revati an einen geeigneten Ehemann verheiraten will. Da aber nicht genau weiß, wer sich wohl als Ehemann eignen würde, sucht er den Rat Brahmas auf Brahmaloka. Er begibt sich dorthin mit einem Fluggefährt, zu dem man heutzutage sagen würde, UFO, ein unbekanntes Flying Object. es ist ein Vimana, so erfahren wir, von dem man Konstruktionspläne in den Vedas nachlesen kann. Er fliegt also mit dem Vimana zu Brahmaloka und kommt in eine völlig andere Zeit hinein. Eine richtige Zeitreise, könnte man sagen. Brahma kann ihn zunächst nicht empfangen, weil er auf einem Konzert gerade ist, das er nicht unterbrechen möchte. Er sieht einer Tänzerin zu, die sich zu der Musik im Takt biegt und lässt Kukutmi ausrichten. Er könnte schon ihn empfangen, aber er muss ihn noch ein bisschen gedulden, das Konzert ist gleich zu Ende. So, nach dem, was in Brahmas Zeitrechnung ungefähr ein paar Augenblicke ist, also kam gerade zum Crescendo anscheinend, sieht ihn Kukutmi und fragt, wem auf der Erde kann ich meine Tochter Revati zur Frau geben? Sie hat noble Eigenschaften und braucht den Besten von allen. Brahma lacht über ihn und sagt, wenn du zurückkommst auf die Erde, dann werden alle, die du kennst, bereits vergangen und vorüber sein. Die ganzen Dynastien, die dir bekannt sind, werden ausgelöscht sein von dem Einfluss der Zeit. Glaube nicht, dass du noch irgendjemand, nicht einmal die Spur von irgendjemand, den du kennst, im Sande der Zeit erblicken wirst. So sagt er. habe doch nur hier einen Augenblick zugebracht, ein paar Augenblicke. Tja, das Drama. Was hier ein paar Augenblicke sind, sind ja Zeiten oder Zeitalter auf der Erde. Das ist ja eine ganz andere Zeit hier. Aber ich will dir einen Tipp geben. Jetzt werde ich noch deine, hat Rama wohl die Anreisezeit, die Wartezeit und die Rückreisezeit addiert und sagt dann mit dem Progress der Zeit, dem Fortschritt der Zeit auf der Erde verglichen. Wie gesagt, also wenn du zurückreist, zum Zeitpunkt, wo du ankommst, da unten, folgendes, da wird ein hochqualifizierter Ehemann herumlaufen. Er heißt Balaram. Der ist geeignet, der Mann deiner Tochter zu werden. An den wende dich und du wirst keinerlei Enttäuschung erleben, denn das ist ein einmaliger Schwiegersohn. Er ist der Bruder von Krishna, der höchsten Persönlichkeit selber, die dann erscheint. Das habe ich hier auf meiner kosmischen Uhr jetzt gerade ausgerechnet. So. Tatsächlich kommt Kukutmi an und sein Palast existiert nicht mehr. Er wird also mehr oder weniger zu einem fürstlichen Bettelmönch. Er hat aber diese wunderschöne, hochqualifizierte Frau, und ist auch sehr qualifiziert, nicht Frau, Tochter, und gibt also Revati, Balaram und so weiter. So, diese Geschichte illustriert das, was wir gerade durchnehmen, die Relativität der Zeit. Etwas, über das ihr vielleicht schon vor dieser Vorlesung gehört habt und über das ihr euch schon auf eure Weise Gedanken gemacht habt. Ich möchte kurz diesen Begriff Relativität der Zeit umsetzen oder übersetzen in die Wirklichkeit eines Devotees, der 93, nennen wir das hier gerade, diesen Abschnitt, Krishna-Bewusstsein versucht zu praktizieren, also nicht versucht, sondern der ist praktiziert. Für einen Devotee, geht mit diesem philosophischen Punkt wie folgt um. Er versteht, dass nichts in diesem Universum von Dauer ist. Das ist eines der Punkte, an die sich ein Devotee beständig erinnern muss in dieser Welt. Nichts in diesem Universum ist von Dauer. Seine Gefühle nicht, seine Anhaftung nicht, sein Körper nicht, in dem er residiert, auch nicht seine Situation, in der er sich befindet. Alles hier wird regiert von Kala, der Zeit, die in Form von Sekunden, Minuten, Tagen, Monaten, Jahren ständig an allem arbeitet und es zerstört. Zweite Schlussfolgerung für einen Devotee ist, dass die Zeit, obwohl sie alles von ihm wegnimmt, zur gleichen Zeit sein kostbarster Besitz ist. Das klingt fast widersprüchlich. Warum? Die Minuten und die Stunden, die uns bleiben in diesem menschlichen Körper, sollten, ohne vergeudet zu werden, benutzt sein, um das höchste Wohlergehen zu erlangen. Prabhupada sprach einmal von einem Menschen, der von zwei Faulen. Er gab das Beispiel von zwei Faulen. Die sind so faul, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wie faul die sind. Diese zwei Faulen, also da war ein König, der hatte ein Heim für Faule errichtet. Für Faule, die so faul waren, dass sie eben aus Faulhaut nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen konnten. Nicht? So in diesem, nun hatte der König jedoch den Eindruck, dass das Faulenheim sehr ungewöhnliches Heim, nicht? Altersheim kennen wir noch. Paul kümmert sich um Institutionen. Das gibt es, glaube ich, noch nicht in der westlichen Zivilisation, ein Faulenheim. Der König hatte den Eindruck, das Faulenheim würde langsam überlaufen und da würden auch Faule drin leben, die eigentlich gar nicht faul waren. Nicht, die unter dem Vorwand der Faulheit sich unterhalten wollten. Und so wollte er also raus, das mal ordentlich hier eine Hausäuberung vornehmen und mal rausfinden, wer nun wirklich faul war. Und was er tat war, er zündete das Faulenheim an. So, alle Faulen verließen schließlich das Faulenheim. So viel Initiative hatten sie. Bis auf zwei Faule. Die waren so stinkfaul, dass sie zu faul waren, aufzustehen. Und in ihren Betten liegen. Die lagen den ganzen Tag in den Betten. Die konnten sich nicht mal, die konnten sich also für nichts begeistern. Nun, der eine Faule sagte nach einiger Zeit, wollte er sagen, es wird heiß. Aber er war selbst zu faul, diesen Satz auszusprechen und sprach deswegen nur Hi. Nicht mal heiß. Das SZ, das ersparte er sich. Hi. Und der andere Faule wollte einen Tipp geben, ja, dreh dich doch auf die andere Seite. Dann ist es nicht mehr so heiß auf der A-Seite, wenn du auf der B-Seite liegst. Nee, umgekehrt. Ihr wisst, was ich sagen will. Dreh dich doch auf die andere Seite. Aber er war zu faul, jetzt zu sagen, dreh dich auf die andere Seite. Und er sagte einfach nur, dreh um. Nicht? So faul war er. Und der König, der also das alles durch Spione erfuhr, kam zu der Schlussfolgerung, die beide waren qualifiziert. Die waren so faul, dass sie A, nicht mal aufstehen wollten, um sich aus der miserablen Situation zu befreien, und B, nicht mal die Sätze aussprachen, um sich auf also jeweils ihre Tipps drüber zu reichen. Wollen wir auch so faul sein?
Nein!
Oh, das war ja wirklich überzeugend. Anivada, warst du das? Sehr gut. Nein, er sagte Anivada. Wir wollen die menschliche Form des Lebens nutzen und nicht einfach sie faul verstreichen lassen, indem wir uns einfach von den unseren Sinnen und unseren materiellen Plänen total, wie sagt man, inaktiv lähmen lassen. Ein Mensch, der nicht spirituell aktiv wird, lässt sich von seinen Sinnen und von seinem Geist lähmen, sodass er nicht die Möglichkeiten, die ihm gegeben sind, in der menschlichen Form ausnutzt. Er wird in dem Faulenheim der materiellen Welt langsam verbrannt werden von den Flammen des Sangsalas, den Flammen von Geburt und Tod. Ihr wisst es nicht, aber in dieser Welt ist ein Feuer ausgebrochen. Dieses Feuer ist das Feuer der Zeit, welches uns alle überwältigen wird. Auf kurz oder auf lang. Wie lange wollen wir noch liegen bleiben in unserer materiellen Illusion und die Chance verstreichen lassen? Wie lange wollen wir noch solche merkwürdigen Arrangierungen schaffen wie dreh dich um, damit du nicht versengelst? Nicht mal eine materielle Arrangierung, lass dich umschulen, nicht, oder auf einen anderen Arbeitszweig trimmen und konditionieren. Der Devotee lässt keinerlei Zeit verstreichen. Akala Dwang heißt das. Sanskrit ist die Zeit zu schade, um sie zu verstreichen zu lassen. Wenn wir so im Alltag dahin leben, ein mehr oder weniger bedingt durch die Gewohnheiten, die wir haben. Morgens aufstehen, duschen, das Morgenprogramm befolgen, dann Nahrungsmittel injizieren in uns, also hineinstecken in uns, und dann auf Klo gehen und so weiter. Dies ist ein Leben mehr oder weniger, was vorbeistreicht, ohne große Ereignisse. Ein Leben im hingebungsvollen Dienst fängt dann an, wenn wir uns Ziele setzen. Die Frage, die manchmal gestellt wird, ist, wie wird man entschlossener für seinen Service? Kennt ihr diese Frage? Stellt ihr euch das auch manchmal? Wie wird man einfach entschlossener? Wie kann man eine Sache mehr anpacken in seinem Devotional Service? Es gibt eine einfache Antwort darauf, indem man Verantwortung übernimmt. In dem Augenblick, wo man Verantwortung übernimmt für irgendwelche Bereiche des Devotional Services, in dem Augenblick wird man gefordert. In dem Augenblick wird man sehen, wie die Verantwortung, die man im hingebungsvollen Dienst für Krishna und den spirituellen Meister trägt, einen herausreißen wird aus diesem faulen Bewusstsein, dieser Faulheit des spirituellen Lebens, die eines der Charakteristiken ist, dieses Kali-Yugas. Das heißt, im Kali-Yuga ist einer unserer psychologischen Gegebenheiten, dass wir einfach faul und uninspiriert sind für Hingabe. Das kommt einfach so mit, wie der Eckzahn, den wir mitkriegen. Nicht? Da passiert automatisch. Jeder ist mit dem Eckzahn geboren. Nicht? So sind wir mit so einer Faulheit geboren fürs spirituelle Leben. Der Devotee lässt also die Zeit nicht vorbeistreichen, sondern er übernimmt Verantwortung. Und das Erste, wofür er Verantwortung übernimmt, das Allererste, wofür er Verantwortung übernimmt, ist, dass seine Zeit richtig genutzt ist im hingebungsvollen Dienst. Ich kann mich einmal daran erinnern, Prabhupada war in Los Angeles und Srila Prabhupada war immer sehr aktiv in seinem regelmäßigen Leben. Srila Prabhupada schlief ungefähr 2 bis 4 Stunden in der Nacht. Dann machte er sich in den frühen Morgenstunden, als die Welt noch schlief und Ruhe herrschte, auf, um an seinem Lebenswerk zu arbeiten, nämlich dem Transzendental, dem Bhagavatam, was er schrieb. Dann hat Srila Prabhupada als nächstes einen genauen Plan, ich muss mal sehen, dann ist er auf einen Morgenspaziergang gegangen und hat da während des Morgenspazierganges zu seinen Schülern gepredigt. Dann hat er die Dedis, bei den Dedis Darshan genommen, morgens. Er ist zu Govindam Adi Purusham zurückgekehrt von seinen Morgenspaziergang, total pünktlich. Prabhupada kam rein auf die Minute und Govindam Adi Purusham, die Dedis wurden begrüßt. Dann hat er eine Vorlesung gegeben. Anschließend an die Vorlesung hat er ein leichtes Frühstück genommen und dann hat er sich daran gemacht, Briefe zu beantworten, die ihm aus allen Teilen der Welt zugeschickt wurden. Dann, nachdem er das für einige Zeit gemacht hat, hat er sich um praktische Dinge Gedanken gemacht, das heißt, wie er die Bewegung was er für neue Pläne macht, was er besprochen mit Devotees, wie die Bewegung vorangetrieben werden kann. Dann hat er irgendwann ein Mittagessen genommen. Manchmal hat Prabhupada so wenig gegessen. Ich sah es, weil die Sein Teller ging an mir vorbei zu Prabhupada rein, kam dann wieder raus. Und ich sah überhaupt gar keine Veränderung zu den Präparationen. Srila Prabhupada hatte nämlich einen ganz kleinen Löffel und hat nur ein bisschen von jeder Zubereitung zu sich genommen. Dafür nur einen Löffel manchmal voll. Mit sehr wenig hat er es zu sich genommen. Erstaunlich wenig. Musste aber pünktlich sein. Und dann hat er eine kleine Mittagsrast genommen und dann am Nachmittag Gäste empfangen. Oder Prabhupada hat einfach am Nachmittag da gesessen und hat Musik für Krishna gemacht. Auf dem Harmonium gespielt. Und dann im späteren Nachmittag, so gegen 4, 5, hat er Gäste gesehen. Dann ist er abends heruntergegangen und hat im Abendprogramm gepredigt im Tempel. Und dann abends noch Devotis empfangen und oder große Predigerprogramme gegeben, wo er abends in öffentliche Hallen gegangen ist und gepredigt hat. Und so sah so ein typischer Tag von Prabhupada aus. Prabhupada hat auch manchmal, das ist das Interessante an ihm, manchmal auch entspannt. Manchmal, es gibt Bilder, wo die Füße auf dem Tisch liegen, Prabhupada breit lächelnd einfach da sitzt und das Leben im Krishna-Bewusstsein genießt. Prabhupada war immerhin ein älterer Herr, 80 Jahre alt. Vielleicht bleibt er einfach entspannt. Das ist auch wichtig für die Devotees, manchmal ein bisschen zu entspannen, nicht immer unter einer Spannung zu leben und sich auf ein spirituelles Leben. Obwohl man die Zeit nutzt, muss man doch sehen, dass man einen physischen Körper und einen Geist hat. Wenn der immer unter Hochspannung ist, steht, dann wird es einfach vielleicht zu viel. Oder vielleicht mal 10 Minuten die Füße wegstrecken oder einfach mal da sitzen und sich über das Leben freuen. Das ist auch wichtig. Und die Zeit ist zu schnell im Augenblick. Wir leben in so einer leidenschaftlichen Phase der Zivilisation, die sich einfach leidenschaftlich in den Abgrund stürzt. Manchmal machen die Devotees das auch, die sind immer unter Druck. Das ist nicht gut. Krishna sagt in der Gita, im Arbeiten und im Entspannen, habt ihr das mal gehört, ausgewogen ist, der ist auf dem richtigen Kurs. So in etwa, so sagt ich, auf dem richtigen Kurs, das wird man in Norddeutschland sagen, aber richtig situiert. So, Prabhupada erlebte dann in den Tempeln, reiste von Tempel zu Tempel eigentlich, um die Devotees zu inspirieren und zu schulen im Krishna-Bewusstsein. Erlebte dann in einem Tempel in Los Angeles für einige Zeit und er hörte, wie die Devotees vor dem Fenster sprachen und einfach nur da so da standen. Und er sagte dann, kommentierte das und sagte, das darf nicht gut sein. Man müsse ständig, wenn da freie Zeit ist, sollte man lesen, sollte man die Zeit, die man hat, richtig einsetzen. Ich habe eben von Entspannung gesprochen, aber das ist nicht das für jeden Tag unbedingt. Das ist jeden Tag entspannt. Man wird wissen, wenn man entspannen muss. Wenn man ein bisschen über einfach zu viel auf der Planungsliste hat, schon seit Wochen. Aber es ist gut, wenn wir ständig unsere Zeit beschäftigen. Denn wenn unsere Zeit nicht richtig beschäftigt wird, wenn wir sie nicht richtig beschäftigen, wird Maya kommen. Der hat einen Plan für jeden einzelnen von uns. Den idealen Vorschlag hat sie zu machen, wo wir ein ganzes Leben vergeuden können. Gar kein Problem für sie. Maya hat tolle Pläne. Ach Mensch, heirate doch mal. Ach Mensch, mit Kindern ist das doch alles ganz anders, das Leben. Und dann noch so einen Garten haben, wo sie auf Bäume klettern können und man kann aus dem Küchenfenster zugucken, während man Auberginen kocht für sie. Und so weiter und so fort. Das ist doch, was getan werden müsste. Oder mach doch diese Tätigkeit jetzt. Ha? Dieses Programm ist dir auf den Leib und den Geist geschneidert. Da musst du dich jetzt voll reinstürzen, alles andere vergessen und einfach voll da reingehen ins Detail. So gibt es viele Pläne. Oder warum denn überhaupt so schnappbewusst sein? Gibt doch so viel anderes zu tun in dieser Welt. Ha? Lern doch mal Architekt. Oder lern doch mal Musikus, also Musiker. Und, ihr versteht, Maya kann uns ausplanen. Sein ganzes Leben ist dann weg, wo man sich fragt, was habe ich denn jetzt wieder getan? Jetzt muss ich alles wieder aufgeben. Alles ist vorbei. Ach, umsonst und nichtig war dieser Blitz in der Ewigkeit, dieses Leben, das ich hatte, nicht genutzt zu verschmacken. So. Denn die Devotee, der sich also mit dem Begriff Relativität der Zeit auseinandersetzt, versteht A, alles geht vorbei, es gibt keine ewige Situation, und B, daraus schlussfolgert er, dass er nicht faul die Zeit verstreicht, im Faulenheim des materiellen Universums, sondern jede Sekunde, die ihm bleibt, nutzt für Krishna-Bewusstsein. Ein zweiter Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, wird hier in der, hier heißt es, Krishna regierte die schurkischen Könige mit seiner mächtigen Feuerrad-Waffe. Ich möchte euch gerne vorlesen, wie diese mächtige Feuerrad-Waffe des Herrn an und für sich beschaffen ist. Wir werden jetzt uns dem 9. Kanto zuwenden. Kapitel 5, ich bin mir sicher, dass jeder, der diesen Abschnitt jetzt versucht zu verstehen und zu analysieren, großen spirituellen Nutzen davon trägt. Ich möchte meine Zuhörer also bitten zu einer Glanzleistung an Aufmerksamkeit. Nicht? Paula ist schon bereit. Wird schon da. Mal sehen, was jetzt kommt. So. Der Text, den wir jetzt lesen werden, ist eine genaue Beschreibung von Krishnas Feuerradwaffe und taucht auf im 9. Kanto, dort wo Ambarish Maharaj, ein König, Sudarshan Chakra preist. Sudarshan Chakra, diese Feuerradwaffe, war von Krishna losgelassen worden auf den mystischen Yogi Durvasa Muni, der einen Dämon erzeugt hatte, mit dem er Ambarish das Leben nehmen wollte. Es gab da eine, also Durvasa hatte sich wirklich daneben benommen. Er hatte wirklich seine Macht ausgenutzt, weil er völlig im falschen Ego sich durch Ambarish beleidigt fühlte, wozu an und für sich überhaupt gar kein Anlass gegeben war. Nicht? Und weil er jetzt, also Ambarish das Leben nehmen wollte, hat Krishna interveniert, indem er die Sudarshan Chakra auf den Plan rief. Nicht? Das ist die Geschichte. Und Ambarish betete dann zum Sudarshan Chakra. Du bist das Feuer! Du bist die über alle Maßen mächtige Sonne und du bist der Mond, der Herr aller leuchtenden Körper. Du bist Wasser, du bist Erde und du bist Himmel. Du bist die Luft, du bist die fünf Sinnesobjekte, Klang, Berührung, Form, Geschmack und Geruch und du bist auch die Sinne. Mit anderen Worten, Sudarshan Chakra, eine Waffe des Herrn ist, ist wie der Herr selber, allumfassend. O Beherrscher der Masse und Welt, der du Achyuta, der höchsten Persönlichkeit Gottes, über alle Maßen lieb bist, du hast tausende von Speichen. O Vernichter aller anderen Waffen, der du der ursprüngliche Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes bist, ich bringe dir meine achtungsvollen Ehrbietung dar. Gewähre diesem Brahmana, Yogi Duvashamuni, gütigerweise Schutz und sei ihm wohlgesonnen. Habt ihr das gehört? Sudarshan Chakra, das als Rad dargesehen wird, ist der Blick des Herrn. O Sudarshan Rad, du verkörperst Religion, Wahrheit, Ermutigung und Opfer, und du bist der Genießer der Früchte des Opfers. Du bist der Erhalter des gesamten Universums und du bist die höchste transzendentale Kraft in den Händen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Du bist der ursprüngliche Blick des Herrn und deshalb kennt man dich als Sudarshan. Alles ist durch dein Wirken erschaffen worden und deshalb bist du alldurchdringend. Prabhupada erläutert diesen schwierigen Text, oder diese schwierigen Texte. Das Wort Sudarshan bedeutet glückverheißendes Sehen. Vedischen Aussagen können wir entnehmen, dass die materielle Welt durch den Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes erschaffen wird. Die höchste Persönlichkeit Gottes blickte über das Mahatattva, die materielle Energie in ihrer Gesamtheit, und als das Mahatattva in Bewegung gesetzt wurde, traten alle Dinge ins Sein. Westliche Philosophen glauben manchmal, die ursprüngliche Ursache der Schöpfung sei ein Materieklumpen gewesen, der explodiert sei. Wenn man sich diesen Klumpen als die gesamte Masse der materiellen Energie vorstellt, als das Mahatattva, kann man verstehen, dass der Klumpen vom Blick des Herrn in Bewegung gesetzt wurde. Und somit ist der Blick des Herrn die ursprüngliche Ursache der Masse und Schöpfung. Ist Mahatattva die Gesamtsumme der materiellen Elemente, die in einer nicht differenzierten Form präsent waren, schaute Krishna mit dem Blick rein. Dieser Blick heißt auch Bhagavad Virya, die Kraft des Höchsten, und imprägnierte mit diesem Blick die Lebewesen in die Schöpfung hinein, gab sie in die Schöpfung hinein. Unser Blick, wir sagen manchmal mit unserem, wenn einer so schaut, oh, der hat einen Blick, als würden Dolche fliegen. Oder wie sagt man genau? Die Augen wie Dolche? Oder
wenn
wie
Blicke töten können.
Was?
Wenn Blicke töten können.
Wenn Blicke töten könnten, dann hättest du Dolchaugen. Oder unsere Zeit ist nicht sehr, sehr, sehr poetisch. Stechende Blicke. Blicke, die stechen. Die Blicke, die stechen. Aber natürlich stechen sie nicht wirklich. Es ist einfach so, dass man sich einen anderen Blick erwünscht hat und wenn dann so ein Blick kommt, der anders ist, dann fühlt man sich im falschen Ego geschmerzt und so sticht es. Aber es ist sicher nicht, dass da was piekt vom anderen. Nicht? Es ist mehr eine subjektive Wahrnehmung. Ein anderer findet die Blicke also gar nicht stechend, sondern sagt, Mensch, ist das ein schöner Blick, da ist er wirklich, wirklich interessant und so weiter. So, nicht jeder wird gestochen dadurch, sondern verliebt sich sogar manchmal in einen solchen Rasputin-Blick. Ist also sehr relativ, es ist eine objektive Tatsache. Aber hier bei Krishna ist es anders. Krishna schafft durch seinen, bringt durch seinen Blick die Lebewesen in die Schöpfung hinein. Und Krishna schafft auch durch seinen ganzen Blick. Krishna ist sehr, sehr powerful. So, selbst wenn man also annimmt, es, Materie war am Anfang ein Klumpen. Wir sagen, die Materie war im Mahatattva, im unmanifestierten Zustand, ruhte sie da, schlief. Krishna schaute durch ihn sie herein. Und dieses Schauen machte zwei Dinge. Sie brachte die Lebewesen herein, die Rosinen in den Kuchen. Und jeder soll es ja verstehen, deswegen werden solche Beispiele genommen. Als nächstes setzte er die komplizierten Interaktionen, das Wechselwirkung der materiellen Elemente in Bewegung durch diesen Blick. Somit. Dieser Blick ist also das Sudarshan-Chakra. O Sudarshan, du hast eine überaus glückverheißende Nabe. Und deshalb bist du die Stütze aller Religionen. Für die gottlosen Dämonen bist du genau wie ein Unheil verheißender Komet. Wahrlich, du bist der Erhalter der drei Welten. Du bist voller transzendentaler Ausstrahlung. Du bist so schnell wie der Verstand und du vermagst Wunder zu wirken. Ich kann nur noch das Wort Nama aussprechen und dir dadurch alle Ehre erweisen. So, so sind also verschiedene Lobpreisungen des Sudarshan da. Es wird davon gesprochen, dass die Ausstrahlung von Krishnas Feuerrad in der Lage ist, die Dunkelheit der Welt zu vertreiben. Es wird davon gesprochen, dass der Sudarshan, wenn er beauftragt wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes, die Reihen der Soldaten zu schmälern, dass er dann unaufhörlich die Feinde tötet und so weiter. Ja. Auf diese Weise reiste Ambarish Maharaj des Sudarshan-Chakra. Worum es mir hier geht, ist zu zeigen, wie machtvoll schon alleine der Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, der alle türkischen Könige unterwarf. Krishna kann einfach dadurch, dass es dem Gottgeweihten seinen günstigen Blick zuwirft, eine glücksverheißende Atmosphäre im Leben eines jeden schaffen. Deswegen ist es der Wunsch des Gottgeweihten, sich auf eine solche Weise zu verhalten, dass Krishna auf ihn schauen möge. Der Gottgeweihte handelt, will nicht so handeln, dass er Krishna sieht. Wie wollen wir das sehen mit diesen Augen, die jeweils von also 6 Stunden am Tag vom Brüderchen Schlaf zugehalten werden? Wie wollen wir Krishna mit diesen Augen sehen können, frage ich euch. Diese Augen sind zu begrenzt, ihre Reichweite ist zu klein. Ich merke es jetzt, wo ich langsam älter werde und mein Augenlicht ablasst, nicht mehr so scharf ist wie früher. Meine Zeit ist bald vorbei. Das merke ich sehr deutlich in letzter Zeit. Und mit diesen Augen werden wir Krishna nicht sehen können. Das kann man sich gleich aus dem Sinn schlagen. Man muss sich einfach so verhalten, dass man das Krishna einsieht und dieser günstige Blick, den der Herr auf einen werft, dieser wohlgesonnene Blick, den der Herr auf einen werft, der ist sehr, sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr günstig und sehr glücksverheißend. Durch diesen wohlgesonnenen Blick sehr günstig und sehr glücksverheißend. Durch diesen wohlgesonnenen Blick kann Krishna uns einen neuen Körper geben, einen transzendentalen Körper, einen spirituellen Körper, mit dem wir in der Lage sind, ihm unaufhörlich zu dienen und unaufhörlich sein Werk zu verrichten. Das ist, wonach der Devoti schaut, dass Krishna ihn anschauen möge mit seinen Augen. Das ist unser Ziel. Wie sagt der Devoti? Mein Herr, wenn du mir doch bitte einen Blick gibst, so a sidelong glance, ein zur Seite schauenden Blick, vorbeigehst, einfach auf mich schauen mögest, dann ist mein Dasein glücksverheißend. Ein Blick von Krishna ist sehr, sehr powerful. Durch den Blick Krishnas hat er die materielle Welt erschaffen. In diesem Blick ist Religiosität, jegliche Kunstfertigkeit drin. Dieser Blick kann uns ernähren und versorgen in unserem spirituellen Leben. Lasst uns also so uns verhalten, dass wir die Aufmerksamkeit des Herrn erreichen. Hare Krishna. Damit habe ich einige Themen euch heute präsentiert. Ich hoffe, dass ihr ermutigt seid, in eurem Krishna-Bewusstsein diesen Tag zu verbringen im Devotional Service, die Zeit zu nutzen, die ihr habt. Hare Krishna, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Jetzt zwei los mit einer Vision. Oh, die Volt ist das Ernst. Hoffnung, Deutschland.
Ich habe eine Frage.
Ja, Lucia, du warst aber genau der Dritte. Jetzt müssen wir erstmal die Reihenfolge befolgen. Du kommst aber dran. Hallo, Ada, ich habe dich zuerst gelesen.
Ja, du brauchst eine Verantwortung.
Ja.
Und ich merke, also, dass bei mir, dass ich jetzt Interesse kann, versuche ich mehr und mehr auf Verantwortung zu
übernehmen. Schön. Wirklich schön.
Dann einfach irgendjemand
eine Vorlesung. Ja, klar, auf alle Fälle. Ja.
Aber ich meine, das ist ein ziemlich hoher Druck, das ist ein größerer Druck als jeder andere. Und ich meine, also manchmal, wie ich dann auch plötzlich völlig fertig bin davon, und ich auch mal zu erholen muss. Ich habe das letzte Mal gedacht, dass ich die Kollege Maya bin ich wieder runtergefallen. Ich habe wieder zu lange geschlafen, aber ich habe immer gemerkt, dass ich das einfach von manchmal brauche.
Weil im Tempel brauchen wir sehr oft Erholung, weil wir uns nicht genug bewegen. Hast du mal daran gedacht? Das ist ja wirklich ein, ich meine, was du sagst, ist sicherlich voller Wert. Ich habe das gemerkt, ich bin jetzt in den Heidelberger Tempel gekommen von der Indienreise. Der Indienreise war ich immer am Pilgern und unterwegs und dies und das. Und jetzt für zwei für anderthalb Wochen musste ich diese Papierarbeit machen, was also nicht sehr ungefähr angenehm ist. Und bin ganz physisch ganz erschöpft und ermattet geworden. Liegt da auch ein bisschen daran, dass man sich nicht genügend bewegt. Nicht, dass es auch, dass man es nicht genug durchblutet. Und dann sind Matasis haben so alle einen schwachen Kreislauf, das ist bekannt. Das ist der Körper, der Beide. Das mag es sein. So, nachdem du diesen Teil. Aber du rennst jetzt Treppen hoch und runter, oder? Oft. Und gehst doch raus. Also, das kann es dann nicht sein. Dann ist es vielleicht das andere. Ja, dann. Das stimmt schon. Menschen können einen auf den. Können einen sehr beanspruchen. Das Gute ist, wenn man im Tempel ist, dass man rechtzeitig, man sollte sein Leben so einrichten, dass man rechtzeitig das Nachtlager aufsuchen kann. Meistens diese Abendstunden sind gar nicht so wichtig. Und man kann das auch anders machen, dass man vielleicht früher schon ins Bett geht. Was die Tempel-Devotees lernen müssen, ist, dass diese zahlreichen Aktivitäten, die auf sie zukommen und auch ein schnelles Reagieren zum Teil erfordern, sie nicht in die späten Abendstunden aktiv werden lässt. Ich würde es einfach so machen, wenn du spürst, dass du mal ein 8-Stunden-Fall bist, nicht, dann gehst du halt um 8 Uhr schon zu Bett. Nicht? Aber besser nicht, dass du denn so oft vorkommst, dass du dann erst um 6 Uhr hochkommst und dann das eine Morgenprogramm schon vorbei, dann musst du noch zum Konitai begrüßen morgens. Dann kommt man mit den Runden nicht hin und ist so ein Stress drin. Das läuft einem also nicht. Lieber dann abends das Nachtlager früher aufsuchen. Manchmal, das ist sehr ungewohnt für manche von uns, so 8 Uhr abends in Leben, ich bin auch kein kleines Kind mehr. Moment, das ist so, irgendwie so ein Albtraum für manche von uns. Denn als Kind musste man uns immer, also ich brauchte immer zwei, mussten mich bewachen, bis ich einschlief. Als Kind war ich so wahnsinnig aktiv. Meine Mutter und der ältere Bruder mussten mich also ins Bett kämpfen. Nein, ich schlafe nicht, hab nicht gelacht. Für mich ist das wie so ein Trauma noch. Nicht? Aber die Stunden vor Mitternacht sind so die besten. Erwiesen. Gut, das war ja sehr praktisch, Anuala. Ich hoffe, dass es dir praktisch hilft. Ja, wir waren es aber in der Richtung, was? Nee, hier, Gerold. Gerold, ne?
Gerold, ja.
Wie der Sprudel, Gerold Steiner.
Gerold.
Ja.
Ja. Ja, ich wollte fragen, also, du sagst, Schacher ist eine Persönlichkeit.
Ja.
Ich meine, ich glaube, ich auch gut, dass Steine eine Seele haben.
Und viele solche Sachen, die ich mir bisher noch nicht vorstellen kann. Mit all diesen Informationen ist es so, dass man unbedingt die Philosophie dahinter versteht, also die Erklärung dahinter hören müsste. So wie wir etwas hören, was wir nicht verstehen können, Steine haben eine Seele, müssen wir fragen, wieso? Sieht man da irgendwelche Manifestationen der Gegenwart der Seele in Stein? Und müssen wir uns erkundigen, sodass wir nicht zweifelnd einfach verbleiben mit lebenden Zweifeln. Prabhupada sagte mal, dass das für manche Gebirge zutrifft, wo man sedimentäre Aktivitäten beobachten kann. Was ist das? Da entwickeln sich Kristalle zum Beispiel, kristalline Vorgänge. Da ist also eine Seele dahinter, die allerdings sehr, sehr bedeckt ist. Und dann sprach er davon, dass Unpersönlichkeitsanhänger, Mayavadis, die sich so sehr wünschen, mit allen Tätigkeiten zum Stillstand zu kommen, aufzuhören, dass die, und die also absolut nichts mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu tun haben wollen, dass die als Strafe Steine werden. Die sind da. Einfach nur Steine. Das beruht darauf, dass dieses Universum geschaffen wurde als ein wunscherfüllender Apparatus. Mit anderen Worten, für alle Wünsche, die es gibt, gibt es entsprechende Lebensformen. Aber es ist nicht so, dass alle Steine jetzt eine Seele haben. Manche sind seelenlos, manche sind... Und das herauszufinden, wer nur will, hast du eine Seele? Nicht, dass du so durch Köln gehst, ne? Das kann man nicht, weil die sind da wirklich nicht aktiv. Die haben da keinen Bewusstsein. Ja, Persönlichkeit, es gibt andere Persönlichkeiten, als wir sie hier auf der Erde gewohnt sind. So das Shanchakra ist eine folgt dem Willen und der Anordnung des Herrn. Das heißt, da ist eine Persönlichkeit. Aber ganz anders, die ist nicht begrenzt auf einen physischen Körper, so wie wir, sondern auf den Sudarshan-Chakra-Körper. In der spirituellen Welt ist ohnehin alles voller Bewusstsein. Es gibt dort nur Chinmaya, nur Bewusstsein. Es gibt dort nicht den Unterschied wie hier zwischen toten Dingen und Bewusstsein. Diese Dualität ist nicht dort vertreten. Nicht? Hier ist das Bewusstsein immer in einem Körper, der unbewusst ist, in einem Gewand. Es ist immer bedeckt von der Prakriti, von der materiellen Energie, in der spirituellen Welt nicht. Das ist freies Bewusstsein. Und insofern sind alle dort bewusst. Auch das Kopfkissen. Es gibt ein Kopfkissen von Krishna, das lag immer am Kopf und dachte, ich bin betrogen, um den Staub von den Lotusfüßen des Herrn. Deswegen will ich jetzt mal bei den Füßen sein. Und so bewegte sich das Kopfkissen zu den Füßen von Krishna, damit die Füße auf ihm drauf lagen. Man hat das ungerecht immer im Kopf zu sein.
Lotusfüßen sein. Sehr außergewöhnlich, ne? Ja, Gerold, wir wissen noch viele Sachen, die alle Muster sprengen. Fang gar nicht erst an. Ich glaube, ich will nicht mehr. Die neuen sagt er. Oh, wenn ich will, kann ich euch total in Erstaunen versetzen. Es ist einfach so, dass unser Denken zu begrenzt ist. Als ich damals zum Krishna-Bewusstsein kam, und ich will dir diesen Tipp geben, hatte ich regelmäßig das Bild der Wissenschaft gelesen und ein Bild von diesem Kosmos bekommen, das diesen dem mechanischen Herangehen oder dem mechanistischen Denken, wollte ich sagen, entsprach. Und wie ich mit dem Krishna-Bewusstsein kam, hatte ich zum Teil große Schwierigkeiten, die Information in mein bisheriges Weltbild einzuordnen und damit harmonisch zu harmonisieren. Und irgendwann habe ich mich sehr eingehend dann mal mit dem Bhaktivedanta Institut befasst und habe plötzlich gemerkt, dass das Bild, was die Wissenschaft von der Welt zeichnet, nicht allumfassend ist, sondern nur eine bestimmte Seite hat. Es hat nicht das Bewusstsein erklärt. Es wird angenommen, dass alles letztendlich sich zurückführen lässt auf die Atome, nicht, die sich im Space, im Raum, entsprechend von einer bestimmten Zeit bewegen. Masse, Zeit und Raum. Nicht? Und das Bewusstsein ist einfach ausgelassen. Und das merkte ich dann und dann merkte ich, dass es eigentlich ein unvollkommenes Bild ist, ein einseitiges Bild. Und dann chanzte ich mehr und mehr und merkte mehr über das Bewusstsein und die mehr Wirkungsweise. Es gibt für alles Erklärung, Gerold. Kein Grund zu zweifeln. Also im Ernst, ich sage es nicht jetzt so salopp dahin. Ich habe wirklich diesen Prozess selber machen müssen in meinem Leben. Und vielleicht ist das auch etwas, was du. Wenn es interessiert, ich habe gute Übersetzungen von diesem wissenschaftlichen Magazin Origin ins Deutsche. Ich kann die gerne dir zugänglich machen, wenn ich das nächste Mal in Heidelberg vorbeikomme. Das sind schöne Sachen, habe ich das gewusst. Ja. Gut, Lucian. Mehrere Fragen. Wir treffen uns ja ohnehin heute, also nachdem du Frühstücksfassaden zu dir genommen hast, wollen wir die vielleicht dann alle dort machen?
Ja.
Ja, gut, machen wir. Guck nochmal hier, wahrscheinlich. 1A-Funktion des Muschelhorns. Jetzt, wenn Krishna das Muschel auf dem Muschelhorn bläst, nimmt es eine rötliche Färbung an, weil es von den Lippen des Herrn berührt wird. Wenn der Herr auf seinem Muschelhorn bläst, kriegen die Frauen der Dämonen Fehlgeburten, weil sie wissen, oh, jetzt geht unseren Männern als Leder. Das ist ein Krishna, der kriegerischen. Weil sie noch über das Muschelhorn. Krishna, das erfreut, wenn man es richtig bläst und nicht darauf so rumschnauft. Kommt manchmal vor bei unseren Priestern oder Priesterinnen, dass sie noch nicht den Dreh raus haben. Regelmäßig weiterüben, das ist die Löhne. Ja. Abdakama, Krishna ist Abdakama, das heißt, er hat alles
gibt etwas, was Krishna nicht hat. Und das ist unsere, das ist ja, unsere, die Zuneigung von allen bedingten Seelen. Nun, es ist die Logik, die jetzt der Materialist hat, ist, aha, das heißt, dass es Krishna an etwas mangelt. Das ist ja wirklich ein mangelhafter Gott. Doch die richtige Erklärung ist so, Krishna hat eine Eigenschaft, nämlich, dass er sich Bhakti oder Hingabe unterordnet. Krishna ist also nicht unreflektiert der höchste Herr, der, das ein Aspekt Krishnas ist es schon, der Narayan-Aspekt oder der Vishnu-Aspekt, der ist transzendent zu dieser materiellen Welt, der Vishnu-Aspekt. Aber Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes hat einen Aspekt, dass er sich Bhakti, der Hingabe der Gottgeweihten, unterordnet. Zum Beispiel sagte das zu den Gopis, nachdem die Gopis ihre unglaubliche Hingabe zu Krishna manifestiert haben. Nämlich, als Krishna nicht gegenwärtig mehr ist im Rasa-Tanz, werden sie vor Sehnsucht wie verrückt nach ihm. Und Krishna sieht es und versteht, diese meine Devotees sind so angehaftet an mich. Diese bringen mir so viel Zuneigung entgegen, dass sie ohne mich nicht leben können. Zu dieser Hingabe, da bin ich völlig machtlos. Dem liefere ich mich aus. Zu dem bin ich angezogen. Und das ist Krishnas Eigenschaft, dass er sich unterordnet der Bhakti. So, wenn Krishna, das müssen die bedingten Seelen versuchen zu verstehen, wenn Krishna eines nicht hat, nämlich die Hingabe der Devotees, und sich diese Hingabe wünscht, sich wünscht, dass die bedingten Seelen zu ihm zurückkommen, dann ist das, dass er bereit ist, sich Bhakti zu unterordnen, abhängig davon zu machen. Und das zeigt seine Größe. Nicht diese Eigenschaft. Er ist nicht einfach nur der höchste Herr, der transzendentale Autokrat, Alleinherrscher, der in einer weit entlegenen Ferne einfach sagt, egal wie heißt der Prinz Ludwig aus Bayern, der in seinem Lustschloss, in seinem Sommerschloss da residiert und die Welt ist ihm ein Wurstpiepe egal, solange er Wagner sehen kann. Wie hieß der, dieser, der im Schwansee residierte? War das Heinrich oder so? Da gab es so einen verrückten Bayern. Ludwig der Zweite. Dem war die Welt egal. Nicht? Der machte nur seinen feingeistigen, künstlerischen Ideen danach. Der baute sich am Schwansee diese unterirdische Gruft und hörte Wagner die willkürlichen Walküren. Und das war schon, nicht? Dass die Bürger da verreckten, war ihm egal. Nein, Krishna ist nicht so. Und das ist eine Eigenschaft, das ist eine zusätzliche wunderbare Eigenschaft. So musst du das erklären. Verstehst du, Carmen? Das ist eine zusätzliche wunderbare Eigenschaft von Krishna. Wenn er diese Eigenschaft nicht hätte, dann würde da würde was fehlen, Krishna. Ist es nicht so? Haben wir nicht den Eindruck so, dass er einfach in der stillschweigenden Transzendenz verankert wäre? Eine Form Krishnas ist das auch. Gibt es auch. Das ist etwas, was diese Frage kommt eigentlich aus dem Mayavadi-Denken heraus, wo man Gott ohne Eigenschaften das Ganze denn verweilen. Gibt's auch. Gibt's ja auch Brahman. Wer stellt das Brahman? Gut, wir wollen jetzt langsam an. Man fühlt sich so wohl hier, nicht so unter den Wolken in diesem Temporaum. Ist es nicht so? Findet ihr es auch so? So schön, wir müssen überhaupt immer nur hohe Tempelräume haben. So. Ja. Baumwipfelhöhe. Baumhöhe. Ja, mit dem Tanzen ist es ein bisschen schön.